FM auf 102,6 for you to fly.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm. Deutsche Helden, der dritte Teil. Und wenn wir deutsche Helden machen, dann dürfen wir natürlich auch deutsche Helden, die aus Ulm kommen, nicht vergessen. Und deshalb gibt es nach dem Michael Rother und den Charlie Steinhauer jetzt endlich mal einen Ulmer Gast. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns gefunden hat. Die Ulmer Musiklegende Helmut Hattler. Helmut, schön, dass du da bist.
Ich grüße euch alle.
Du grüßt uns alle, sehr schön. Im Wohnzimmer, nicht ganz, wir sind in der Vorproduktion, aber du hast ja mal Free FM als dein Wohnzimmer bezeichnet und wurde es Zeit, dass du mal wieder kommst, ne, um nach dem Rechten zu sehen.
Ich habe mich gewundert, dass ihr so aufstrebend seid und alles wieder neu macht und so. Das ist ein gutes Zeichen, das freut mich sehr.
Alles neu machen wir später, jetzt fangen wir erstmal mit dir und deiner Vergangenheit an. Ups. Wie war das denn damals, als der kleine Helmut an der Schule war und das erste Mal von dem Musikvirus infiziert worden ist? Wer war da so dein erster Kick, dass du dich für die Musik begeistert hast?
Ganz einfach. Ich hatte mit 9 Jahren in der 3. Klasse einen Nebensitzer in die Klasse bekommen und dessen Familie war wirklich auf einem völlig anderen Trip als meine. Mein war es relativ rigide und harte Erziehung und Kinder müssen dieses und jenes machen, damit sie was werden. Und die waren total frisch und ich habe ein bisschen auf den aufgepasst, weil natürlich in der Klasse neue immer gleich hergenommen werden und verprügelt werden. Und ich habe mich als Retter, als Held gespült sozusagen. Und dadurch wurde ich auch eingeladen und die hatten einfach ein tolles Heim. Und da lief auch Musik, wo ich dachte, das ist ja der Wahnsinn. Meine Mutter hört Operetten und die hören irgendwie Beatmusik und sowas. Also es war gerade so 64, wo das alles so anfing. Und da ging das los. Und dieser Nebensitzer, das war Jan Friede, mit dem ich heute auch bei Kran spiele, der Schlagzeuger. Und der hatte damals dann irgendwie wenige Jahre später schon ein Engagement in der, beziehungsweise in eine eigene Band. Und die haben nachts gespielt in irgendwelchen Clubs oder sowas. Ne? Mit 12 Jahren, der hat dann so eine Sondergenehmigung gekriegt, damit er nachts raus kann. War tagsüber dann ein bisschen matt, musste wieder auf ihn aufpassen. Insofern, das war tatsächlich der Anfang für mich, in diese neue Welt von Beatmusik einzutauchen.
Was war dann so die Musik, die du dich da, so kannst du dich noch erinnern an, also sagen Vorbilder oder so mal Sachen, die dich da beeinflusst haben? Oder war das so generell die ganze Energie allgemein und diese ganze Bewegung? Nee,
da gab es schon klare Sachen. Da gab es King, You Really Got Me, keine Ahnung, gab es Beatles, gab es Stones. Und nach dem Turnen sind wir dann sofort nach Hause gerannt und haben die Mittwochsparty angehört. Da war irgendwie so eine Sendung im Süddeutschen Rundfunk. Und es gab am Samstag eine Sendung mit Georg Kostia, die ist Espresso um 4. Und da hast du mit der Nase in eine neue Welt hineingerochen. Also es gab sonst nur, es gab diese 2 Sendungen für mich, die ich hören konnte. Und das war so erregend, dass sich meine Eltern natürlich Sorgen gemacht haben um mich, weil ich war für was anderes vorgesehen. Ich war auch, die Fußstapfen meines Vaters lagen vor mir und die waren mir entweder zu groß oder zu klein. Auf jeden Fall haben sie nicht gepasst. Und das war dann schon ein Problem.
Wann kam dann die Idee der Funke, selber eine Band zu gründen? Der Jan hatte quasi schon eine, bist du dann einfach mit eingestiegen, ganz praktisch?
Nee, die haben ja richtig gespielt schon. Also ich war da irgendwie auch nicht wahrscheinlich, das war gar kein Thema, wahrscheinlich war auch nicht gut genug. Ich habe dann selber was angefangen und habe dann bei so Klassenmeetings, Humboldt trifft Schubert, Mädchenklasse trifft Knabenklasse oder so, erst meinen ersten heftigen Zungenkuss abgekriegt. Also es war so Rock'n'Roll im kleinen Stil und das war meine erste eigene Band. Und danach, als dann Jan und Peters, sein Bruder, Peter Wohlbrand, und Jan, als sie dann ihre Band aufgelöst haben, dann kamen die öfters mal zu mir zum Jammen und dann ich habe natürlich auch Gitarre gespielt, wie alle Gitarre spielen. Und ein zweiter Gitarrist aus deren Band kam dann auch noch. Waren 3 Gitarristen, 1 Schlagzeuger, ging natürlich gar nicht. Dann haben wir ein bisschen Rotationsprinzip eingeführt. Jeder muss mal Bass spielen, weil alle konnten Bass spielen. Und ich war halt einfach definitiv der schlechteste Gitarrist. Und dann blieb es einfach an mir hängen. Und das, ja, ist bis heute mein Schicksal.
Wie kann man der schlechteste Gitarrist sein und dann ein sehr guter Bassist werden? Was ist da der große Unterschied?
Das ist schon ein Riesenunterschied. Man denkt, glaube ich, anders als Bassist. Und Gitarristen sind ja irgendwie auch vom Typus her meistens viel narzisstischer als Bassisten. Und ich bin ja ein Blümchen.
Das heißt, es war wie bei den Beatles auch, keiner wollte den Bass spielen und dann ist er bei irgendeinem hängen geblieben. Und wer dann sich am wenigsten gewehrt hat, wurde Bassist.
So kann man es, glaube ich, runterbrechen. Ja.
Okay, und dann wurdest du Bassist und dann, wann sind dann die ersten Urformen, hast du gesagt, von Kran, wann hat so, das sich so ein bisschen etabliert und wie habt ihr euch dann musikalisch da verordnet Anfang?
Ja, es ging durch ganz viele Entwicklungen durch. Da ging es dann um Soul, dann ging es um Jazz, was wir für Jazz hielten. Haben sogar in Jazzclubs Engagements gekriegt, hier im Ulmer Theater war auch so eine Serie, die ist Team Ballett, Team Schauspiel, Team Musik. Und da haben wir mit einem ganz guten Pianisten, der alles rausgerissen hat, und dann auch einen Saxophonisten, haben wir dann irgendwie Free Jazz gemacht. So, ne? Also so richtig Jazz, wusste ich, kannte die Energie und habe halt Gas gegeben ohne Ende, war geil und alle fanden es super. Aber dieser Saxophonist, der war dann irgendwie auch Teil der dann sich herauskristallisierten Band, das war der Vorläufer von Kran, das hieß damals noch Inzest. Da haben wir vielleicht 10 Gigs gehabt unter dem Namen. Und dann kam so der Punkt, meine Eltern sind gestorben zwischenzeitlich. Das heißt, diese Fußstapfen sind dann auch verblasst ein bisschen, in die ich hätte reintreten sollen. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit unserem Talenten, mit unserem Spaß? Hängen wir es an Nageln und jeder studiert und geht weiterhin zur Schule oder machen wir was draus? Und dann waren wir wirklich so tapfer und so blauäugig zu sagen, wir schmeißen alles hin und machen nur noch Musik. Das kann man natürlich heute kaum noch einem Musiker raten, aber wir haben es gemacht und es ist alles gut gegangen.
Das bedeutet, du hast gleich auf die Karte Profimusiker gesetzt.
Ja, mit 19 war ich schon Profi.
Ohne dir jetzt große Gedanken zu machen ums finanzielle Auskommen oder Karriere,
ja, sondern das war einfach... es war ja spießig. Zu der Zeit war ja Geld voll spießig. Also wir haben einfach... Wir haben uns dann irgendwie so einen Platz zum Wohnen gesucht und sind auch in Ostwestfalen fündig geworden. Da hatte der Graf Metternich irgendwie ein ehemaliges Gestüt am Start und da durften wir umsonst wohnen und es war natürlich perfekt, da konnten wir anfangen. Und haben wir gleichzeitig, weil die Band davor auch schon drin war, die sie aufgelöst hat, haben wir gleich den Manager mitgeerbt, der sich dann um die Band Kran gekümmert hat. Und dann hatten wir so 2 Einschlaglöcher, einmal Süddeutschland, einmal weiter im Norden, wo wir unsere Konzerte gemacht haben. Das heißt, wir waren dann nicht mehr so ganz an die hiesige Region gebunden und konnten überall spielen.
Wie kamst du diesem Windtrupp? Habt ihr davon gehört? Oder wie seid ihr darauf
überhaupt gekommen? Wie gesagt, da gab es eine Band, die aus Schwäbisch Gmünd war. Und die hatten mit Kommilitonen von den Metternichs, von der spanischen oder portugiesischen Ecke, keine Ahnung, wie auch immer, der hat das vermittelt an die und die kannten wir und die haben sich aufgelöst und da haben wir das sozusagen wirklich mit totalem Glück, totalem Dusel einfach übernommen und haben da zusammen gewohnt, waren meistens so 15 Leute, die da gewohnt haben und am Wochenende haben wir Damenbesuch gekriegt, also war super.
Also war das die klassische 70er Jahre Hippie-Kommune, kann man das so sagen?
Absolut.
Absolut. Voll alle Klischees durch.
Absolut, ja, alle Klischees.
Und gab es dann auch ein Aufnahmestudio oder war das nur, das war quasi nur eure Anlaufstelle?
Wir haben da einen Proberaum gehabt und unser Tontechniker, der hat da ein kleines Studio mit eingebaut und hat da irgendwo mit Bandmaschinen halt hin und wieder was aufgenommen, hat das archiviert und irgendwann aufgenommen, auch veröffentlicht, meine ich so. Also das ganz, ganz gruseliges Zeug, also so.
Und Manager, hast du gesagt, habt ihr dann quasi gleich mitgeerbt. Genau. Das heißt, das ist alles so zur Fügung des Schicksals gekommen, völlig, ganz völlig, glücklich.
Völlig harmonisch ineinander. Genau. Und den gibt es immer noch. Das ist der größte deutsche Independent-Verlag und der heißt Windtruppmusik. Sitzt in Berlin und hat den größten Heavy-Metal-Katalog der Welt oder irgend sowas. Also irgendwie ganz. Ja, hat echt alles super geklappt und dadurch kamen wir zu Conny Plank. Conny Plank, weil er hat natürlich völlig verstanden, was wir sind. Der hat uns nicht irgendwie in irgendeine Richtung gedrängt, sondern hat geguckt, wie sind die, was machen die und hat dann so übergeordnete Weltbilder entworfen, die wir dann verinnerlicht haben und dann haben wir das gespielt und also war im Prinzip so ein, er war schon so ein Produzent, obwohl wir uns nicht haben produzieren lassen, wir wollten das immer alles selber machen, aber der hat uns wirklich sehr gut geführt und aus uns herausgekitzelt, was wir sind.
Aber Conny Plank kam ja erst später. Die ersten beiden Scheiben waren ja ohne Conny Plank.
Ganz genau.
Wie war es bei der ersten Scheibe? Habt ihr dann beschlossen, komm, wir machen eine Platte? Oder war das eigentlich selbstverständlich, weil der Manager gesagt hat, hier, ihr müsst es mal auch liefern, Jungs? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Beides. Also wir hatten davor das Glück, mit einem Münchner damals war ja jeder Manager, ein Münchner Manager, meinte, er hat eine Band, die ihm ausgefallen ist, in einem Frankfurter Studio ein Gratis-Demo zu machen. Und da haben wir einfach das Programm, das wir hatten, an einem Stück aufgenommen. In ein paar Stunden waren wir fertig. Und mit diesem Band ging dann unser Manager zu der ersten Firma, das war Intercord in Stuttgart, weil er die kannte. Die haben sofort zugeschlagen und dann haben wir das Zeug neu aufgenommen. Im Prinzip war das unser Live-Programm, das wir dann irgendwie auf Platte gebannt haben.
Und da gab es keine Vorgaben, ihr habt eins zu eins, wie ihr Bock gehabt habt.
Genau, das war so ein bisschen auch Bedingung. Wir wollten halt komplett unabhängig bleiben und uns nicht reinreden lassen, weil das gab es natürlich vorher, im Vorfeld gab es schon irgendwelche Interessen von irgendwie Plattenfirmen, aber da stand dann schon drin, dass da die Plattenfirma ein Veto hat, was stilistisch und geschmacklich da zu passieren hat, und das haben wir dann einfach abgelehnt.
Das heißt, ihr habt euch nie irgendwo reinpressen lassen mit Vorgaben, sondern für euch war immer ganz klar, dieser 70er-Jahre-Hippie-Freigeist, wir machen unser Ding, ihr dürft gerne produzieren, aber nicht reinreden, der Track ist zu lang, ihr müsst eine Orgel mit reinnehmen oder eine Single für den britischen Markt machen oder irgendwie sowas, das gab es alles überhaupt nicht.
Das Management hat dann schon mal manchmal so ein bisschen Andeutung gemacht, was eigentlich ganz opportun wäre, was man tun könnte, aber letztlich war es halt auch der Zeitgeist. Wir haben halt einfach ein Riesenfeld an Freiheit vor uns gespürt, wir waren ökonomisch irgendwie einigermaßen auf dem grünen Zweig, und jetzt zu sagen, wir limitieren uns selber und geben anderen die Dinge in die Hand, das war einfach abartig. Wir haben gesagt, wir wissen es selber eigentlich ganz gut und das kriegen wir schon hin. Das war so die Grundstimmung.
Ihr wart von euch überzeugt oder habt ihr einfach gesagt, guck mal, wart ihr dann überrascht, als dann plötzlich weltweit oder aus England Resonanz kam und dann unter dem Label des Krautrocks plötzlich internationaler Fame? Hat euch das so wegen erwischt oder habt ihr schon gesagt, ja, wir machen unser Ding und das passt schon?
Ja, eher so. Also genau, es gibt auch, also gerade die Wolbrand-Brüder, die haben sich da relativ wenig drum gekümmert, was da international läuft. Ich saß dann schon öfters mal im Windrup-Büro und habe mir so die Korrespondenz angeguckt und die Resonanzen gecheckt. Das war schon total spannend. Also gerade, weil der ganze Fokus auch von englischen Plattenfirmen war, das war auf Deutschland gerichtet. Und haben gemerkt, da läuft irgendwas ganz anderes als bei ihnen. Und es gab ja in Deutschland auch Bands, die auch was Neues probiert vielleicht haben, aber nichts hingekriegt haben, haben sich dann irgendwie ans Pink Floyd dran gesetzt oder eher so Rockgeschichte gemacht. Und wir wollten halt was machen, was es nicht gibt. Also wir haben eigentlich versucht, so die Position Mitteleuropa zu nehmen und zu gucken, was ist links und rechts von uns, da ist Amerika und da ist Asien, und das irgendwie auch in unsere eigene Gefühlswelt und Prägung, die wir hatten, musikalisch natürlich hatten, ich war durch Operetten geprägt natürlich, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und meine Lieblingskomponisten als Kind war Edvard Grieg zum Beispiel, fand ich total, Smetana fand ich auch noch gut, aber so die ganz tollen Klassiker hatte meine Musik nicht als Platte, das heißt, das war so mein Level, das ist jetzt nicht ganz große Klassik, aber es hatte was mein Herz berührt hat, und das alles zusammenzubringen, das war so ein bisschen die Idee, irgendwas Neues zu machen, was vorher nicht da war. Und ich glaube, das war auch, man kann das wirklich fast ein bisschen Kulturrevolution nennen, weil es gibt es eigentlich in keinem Land der Welt, die sich nicht irgendwie auf ihre eigene Tradition berufen, sondern wirklich versuchen, aus dem Stand irgendwas Neues zu schaffen.
Also war das auch eine bewusste Abkehr, weil ich hatte den Michael Rother gehabt, der hat auch gesagt, sie haben wirklich was machen wollen, was extra nicht auf diesen R&B und auf diesen Beat und auf diesen Rock betruf, sondern sie wollten wirklich extra was ganz Eigenes, Neues machen. Das war dann auch schon nicht unbedingt eine Vorgabe, aber das war schon die Intention zu sagen, Wir wollen jetzt wirklich auch neue Welten erschließen und einen anderen Sound kreieren.
So ist es, genau. Und das haben, glaube ich, ganz viele Bands in Deutschland zu dieser Zeit probiert. Natürlich kamen die alle zu unterschiedlichen Resultaten, das ist ja klar. Wenn du was Neues machst, die Puzzleteile, die da reinfallen, die können dir was ganz anderes liefern. Und deshalb war es halt auch so unglaublich spannend. Wir haben dann auch auf Festivals gespielt, jedes Wochenende mindestens zwei Festivals, wo Kraftwerk gespielt haben, damals noch mit Flöte und mit Stricknadeln auf irgendwie in Pads rumgedudelt haben. Und da hast du gemerkt, auch was für eine Entwicklung da passiert ist. Man hat sich beeinflusst, fand das eigentlich ganz cool. Die anderen so, boah, sind die Scheiße. So entwickelt sich dann ein eigenes Bild von dem, was da gerade passiert. Und man findet auch seine eigene Position dann da drin und macht irgendwelche Titel. Wir hatten ja auch ganz abstruse Sachen am Start. Der Graf Metternich, der uns das gut zur Verfügung gestellt hat, der hatte auch eine Mineralwasserbrunnen irgendwie und eine Firma, die hieß dann Graf Metternich Quellen. Und dann kam die auf die Idee, könnt ihr uns nicht einen Titelsong für unser Wasser machen? Und dachten wir, irgendwie kann man es ihm ja nicht abschlagen, weil immerhin ist er unser Mäzen, der sich alles irgendwie nichts kosten lässt, wir dürfen da umsonst wohnen, haben wir irgendwie angefangen. Und dann haben wir einen Song komponiert und dann haben wir gedacht, nee, der ist viel zu gut, nehmen wir selber. Und das war ein Titelstück von unserem dritten Album, das auch weltweit funktioniert hat, nämlich Andy Nocker.
Und dann hat er gar keinen bekommen oder habt ihr einen Ersatz gefunden für ihn?
Ich habe, glaube ich, den Schluss verdrängt, ich weiß es
nicht. Das heißt, er kann jetzt noch sagen, Jungs, ich will nachkommen, genau, sagen genau. Jetzt hier, ihr schuldet mir noch.
Wir hatten einen Deal.
Du musst doch einen Jingle machen. Genau. Aber Mineralwasser ist ja zumindest von der Ehre her, kann man ja sagen.
Ja, ja, genau, es war kein Bier.
Okay. Du sagst schon Kulturrevolution, war das schon deutlich spürbar, diese Aufbruchstimmung und diese vielen Einflüsse von überall? War das schon eine ganz besondere Zeit, wenn du es jetzt auch durch den Rest deiner Karriere, 80er, 90er, jetzt vergleichst? Das war schon eine große Dynamik und Offenheit und ein anderer Drive irgendwie da, oder?
Absolut. Naja, die Situation war folgende. Du hast die Generation vor dir, die waren alle traumatisiert vom Krieg. Die haben irgendwie ein ganz anderes Weltbild gehabt. Die wollten Sicherheit haben, den Vorgarten mit dem weißen Zaun irgendwie zumachen und nichts mehr wissen von dem ganzen Wahnsinn, der da war und wirklich auf Sicherheit getrimmt waren. Und wir waren halt auf einem ganz anderen Trip. Dachte ich, wir haben das überhaupt nicht verstanden, was mit denen los ist. Dachte, spinnen die eigentlich alle irgendwie, haben uns da irgendwie auch böse, also manche Leute haben dann Hunde auf uns gehetzt, weil wir halt lange Haare hatten und so. Also es war schon eine heftige Zeit und wusste es einfach, das eine sind die Blöden und das andere sind die Guten. Und am besten, wir entfernen uns von den Blöden. Das so ein Gefühl war das. Was ja heute komplett anders ist. Heute gibt es ja keinen Generationenkonflikt. Das sind die Kinder und die Eltern auf einer Linie und diskutieren stressfrei über die Welt oder so, oder?
Deshalb war das dann auch so eine besondere Stimmung und diese bewussten Einflüsse von ganz, ganz außen. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil man liest ja immer viel über dich. Ob es stimmt oder nicht, wollte ich einfach mal wissen. Karl-Maria von Sinnen.
Mhm. Ja, Karl-Maria von Sinnen war mein Pseudonym, wenn das sich Pseudonym nennt man das, glaube ich. Ja, weil es einfach Bands gab und so weiter. Guru Guru gehörte dazu, die wollten eigentlich uns aufsaugen in ihre, immer wenn wir bei denen übernachtet haben, und die haben ja bei uns übernachtet, das war Ehrensache, haben sie uns halt ins Studio gezerrt und irgendwann immer war Name-Dropping und irgendwann gesagt, also ich mache das nur noch unter Pseudonym, weil das ist irgendwie zu willkürlich alles und man hat überhaupt keine Abgrenzung mehr. Irgendwann ist man ein Teil von Guru Guru, was heute noch Leute sagen, du hast doch da mal mitgespielt. Ich sage, wir wurden ins Studio gezerrt bei denen und irgendwelche Jams aufgenommen, die dann veröffentlicht worden sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich nenne jetzt einfach Karl-Maria von Sinnen und fertig aus. Das war noch lange vor, da gab es auch eine Künstlerin, die auch von Sinnen hieß,
Helga von Sinnen.
Helga von Sinnen, genau. Da dachte ich, ja, sie haben eine gleiche Idee gehabt.
Okay, das heißt, es stimmt, dass du bei Guru Guru mitgespielt hast, aber das war quasi in diesem allgemeinen Hippie-Austausch, jeder trifft ja, ja. jeden spielt mal bei jedem mit und hilft mal aus,
genau,
und so.
Genau, weil
und
damals war es ja auch nicht normal, dass man nach einem Konzert ein Hotel gestellt gekriegt hat vom Veranstalter, sondern wir sind dann irgendwo hingefahren, so, welche Band ist am nächsten, und dann hat man da übernachtet. So bei Bands aus Berlin war es ganz extrem, die konnten halt nachts nicht zurückfahren, die haben dann meistens in Windruhe übernachtet. Das war einfach klar, dass man sich gegenseitig hilft und dass man das, also dieses Konkurrenzding war relativ verkümmert.
Jetzt hast du den Conny Plank ja schon vorhin erwähnt, der ist ja bei der Live-Platte, glaube ich, eingestiegen das erste Mal, oder war das?
Nee, Andy Nocker war das erste.
Andy Nocker, also, ja.
Genau, und dann meinte er, ist seit Live unschlagbar. Ich tauche mal irgendwann auf mit meinem mobilen Equipment. Das mobile Equipment, das war nicht etwa ein Laptop, das gab es da nicht, das war Riesenkisten, tonnenschwer. Kam in Berlin an, da haben wir zweimal gespielt. Da dachte er, wenn man zweimal spielt, dann kann man zwei Konzerte mitschneiden. Also so 16-Spur-Kisten, und saß mit uns zusammen auf der Bühne, ein stattlicher Mann. Und die Bühne war groß genug und es war halt total lustig, was er mit als vierter, fünfter, sechster Musiker, weil irgendwie auch noch Perkussionisten dann irgendwann mit dazu kam, da saß und hat es aufgenommen. Und ich dachte, ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir vor, wenn man irgendwie einen beim Sex filmt, irgendwie das so, und hinterher guckt man sich das nochmal an, weil Musik, Live-Musik war schon sehr intim, also für uns. Da hast du alles gegeben, was in dir steckt. Und ja, beim Abmischen wurde ich dann manchmal ein bisschen rot, weil dann irgendwie Leute sagten, oh, ist ja geil. Da dachte ich, ja, ja, klar, du alter
Voyeur,
genau. Ja, und das Album hat dann eingeschlagen wie die Feuerwehr. Also da haben wir wirklich Hunderttausende von verkauft. Eigentlich hätten wir längst Gold oder Platin kriegen müssen, aber die Platte hat sie immer vererbt von den Rechten her. Erst war es Intercord, dann IAS, dann EMI und jetzt ist es Universal. Insofern wissen die wahrscheinlich gar nicht, wie viel da letztlich über den Ladentisch ging. Aber das läuft immer noch. Es ist immer noch seit 1975 auf dem Markt, also ununterbrochen.
Also absolut empfehlenswert, werden wir natürlich auch ein Stück daraus spielen in der Sendung dann. Jetzt war es dann 78, kam es da zur Trennung? Gab es eine Trennung von Kran? Ja. Es war so ein bisschen, also für mich ist es ein bisschen unklar, weil es gab im gleichen Zeitraum eine Soloplatte von dir und aber auch eine neue Kranplatte mit Conny Plank zusammen. Ne?
Ja, diese Soloplatte und das Album, meine Soloplatte Baseball oder Bassball, wie viele sagen, und das Kran-Album Wiederhören war eigentlich, kam aus einer Session. Wir haben, also unser Manager hat damals einen neuen Deal mit Amy Electrola an Land gezogen und dann wurde es plötzlich ganz wichtig, dass man vorher Demos macht, die wir bei Conny Plank gemacht haben. Die richtige Produktion wurde dann im Rüsselstudio in Hamburg gemacht und als wir zur Veröffentlichung schreiten wollten, war klar, dass diese einfach frisch von der Leber weggespielten Titel von Conny Plank einfach viel vitaler sind. Dann haben wir uns bei Conny getroffen, haben dann die Titel, die wir bei ihm aufgenommen haben, genommen und auf Hightech frisiert. Und da kamen auch Titel raus, die dann später auf meinem Soloalbum Baseball veröffentlicht wurden. Und für mich war eigentlich klar, ich muss irgendwann mal raus aus dem, immer wie wir haben auch über 100 Konzerte zum Teil im Jahr gespielt. Wir waren irgendwie auch so an einem Limit, wo man dachte, jetzt irgendwann ist man körperlich und kreativ irgendwo am Rand angelangt. Und ich habe auch geträumt davon, ich steige nachts aus dem Flieger aus und bin irgendwo, wo niemand von der Band da war. Und ich habe es total super gefunden. Also es war schon so einfach so ein Emanzipationsprozess, dass ich heraus musste. Außerdem gab es dann auch, Ingo Bischof ist bei Kran eingestiegen, Aldo Papert ist raus. Und wenn da erstmal so eine Fluktuation anfängt, dann ist meistens auch so das Bröseln als Folgeerscheinung da. Und man kann sich überlegen, ja warum, wenn der aussteigt, kann ich ja aussteigen. Also Peter und Jan wollten eigentlich vielleicht auch was anderes machen oder nichts machen. Also sie wussten, alle wussten es nicht, aber wussten einfach, dass es so nicht weitergehen kann. Und diese Wiederhören-Tour war aber sehr erfolgreich und das Album war auch sehr erfolgreich. Und dann hat sich das noch ein bisschen hingezogen, aber letztlich war dann Pause. Und wie das immer so ist bei dieser Band, du bist am Ende und denkst, irgendwie Arschlöcher und nie mehr und irgendwann spielst du mit anderen Leuten und stellst fest, ah, man, irgendwie fällt einem total dieses, ich bin hier zu Hause und es ist meine harmonische und rhythmische Welt. Da musst du mit Leuten auf einem ganz groben Nenner treffen und das nervt dann. Und so ging es halt allen und so haben wir sich, also gerade Peter und ich, wir haben uns dann immer wieder getroffen, um irgendwelchen Solo-Alben zu arbeiten, zum Beispiel das Album danach, da war Flyday, da war ich kam aus Südostasien, er kam was weiß ich woher, haben uns getroffen und festgestellt, das ist eigentlich Kran, das sind keine Solo-Alben, das ist ein Kran-Album. Und so haben wir es dann plötzlich wieder zusammengeflickt und mit einem neuen Schlagzeuger sind wir dann auf Tour gegangen. Und so ging das eigentlich ständig. Wir haben uns, glaube ich, 100 Mal aufgelöst und immer wieder zusammengerafft und so ist es bis heute.
Deswegen gibt es Kran noch, aber ihr habt, das ist ja das Positive sozusagen, ihr habt immer eure eigenen schöpferischen Inseln, du hast ja relativ viele mit CEO und Hell, mit einem eigenen Huddler-Projekt, also hast Tattoo, hast du ja immer schöne eigene Sachen, wo du machen kannst, aber wenn du dann wieder mal Bedürfnisse nach dem alten guten Kran-Line-Up habt, dann gibt da wieder mal Konzerte und bringt auch dann auch genau, neue Scheiben
war,
ab und zu.
Es war einfach klar, dass man diese hundertprozentige Bandgeschichte mit Kran nicht durchziehen sollte, weil es einfach zu explosiv ist. Und deshalb hat man sich dann irgendwie verteilt und da war ja ab 92 war ja auch dann plötzlich mit Joe Kraus diese Tattoo-Geschichte, die ja auch fast, ich glaube bis 99 irgendwie sehr erfolgreich lief und da lief mit Kran gar nichts. Und erst danach hat man sich da wieder so angerufen, angefreundet, angefragt und alle waren klar, lass doch machen, ist doch super. Und so kam es dann zu der Reunion, aber auf einem neuen Level. Also es war nicht diese hundertprozentige Bandgeschichte, sondern wir haben es einfach ganz, ganz locker angegangen, geguckt, was von außen kommt. Also es gibt, ich wollte dann auch keine Agentur, die uns wieder 100 Mal im Jahr irgendwie durch die Clubs schickt. So, wir haben geguckt, wer will uns, und dann haben wir sortiert und gespielt.
Ja, aber es ist eine schöne Sache. Man hat sich also nicht im Streit getrennt und redet nie wieder miteinander, sondern man sagt, wenn wir wieder mal Bock haben und es für alle passt, genau, dann können wir wieder mal zusammen. Und genau, wenn ich jetzt aber sage, ich mache lieber jetzt mal eine Reihe mit Huttler oder mit Tab 2, oder genau, dann lebe ich mich halt da aus und die anderen machen auch ihr Ding, genau, und irgendwann kommen wir wieder zusammen.
Genau, das ist eigentlich die beste aller Modi, die man sich so vorstellen kann.
So kann man es dann über 50 Jahre zusammen, genau, aushalten. Ja, ja, wie bei einem Ehepaar, wenn man immer aufeinander sitzt, dann, genau, kracht es überall, egal in welcher, wie auch immer, gearteten Beziehung man miteinander ist. Ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Schluss. Du hast dann auch dein eigenes Label gegründet. Wie kam es dazu? War das die Profitgier oder wolltest du nicht reinreden lassen? War es aus der Not geboren? Wie kam die
Idee? Nee, das hat mir mein immer noch Manager Walter Holzbauer von Windrup Musik empfohlen. Er hat gesagt, diese klassische Plattenfirmen-Konstrukte, die werden zusammenbrechen. Irgendwann kommt die Digitalisierung und dann ist das alles komplett anders. Also guck, dass du das selber machst. Dann verkaufst du vielleicht nur 20% von dem, was eine Plattenfirma verkauft, da verdienst deutlich mehr. Das habe ich mir dann angehört und aber gesagt, ich bin überhaupt kein Büro- und Firmentyp, also ich wüsste überhaupt nicht, wie das geht. Und nachdem mein erstes Solo-Album, nicht Solo-Album, sondern das Huttler-Album bei Universal rauskam, war der schon wieder so angepisst, dass ich sagte, los, wir holen uns das zurück und dann wirst du es selber rausbringen. Und ich war dann so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden und habe dann einfach genickt und gesagt, ja, wenn das der einzige Weg ist. Und habe es dann über einen Freund, der ein Label hat, der hat dann die Herstellung übernommen und hat einen Override gekriegt. Und es war so ein Übergang. Und dann irgendwann habe ich Juri Schlachter, den ich ja schon lange kannte, aber auch als Labelmenschen schätzen gelernt. Und der hat gemacht, lass uns das doch zusammen machen. Ich mache die Administration und du bist der Kreativpart und es passt bis heute perfekt.
Da kam dann auch dieses, die ganze, was wir hier
auch die ganzen
haben,
die Platten, jetzt die Re-Releases, alles auf dem eigentlich Baseball Records, Recordings heißt eigentlich, aber es lizenziert an 36 Music, das ist dann der Jürgen Schlachter und der kümmert sich total kompetent um die Sachen, dass die hier irgendwie beim Vertrieb landen und die Bedürfnisse und Ideen von Vertrieb berücksichtigt werden oder so. Und ich habe meinen kleinen Webshop im Laden, baseball.net oder bassball.net, und da kaufen dann meine Fans dann direkt bei mir. Und ich hocke mich dann hin und spiele ein bisschen Post. Und
würdest du es also wieder so machen, kannst du es empfehlen?
Man sollte es eigentlich wahrscheinlich im Moment gar nicht anders machen, weil haptische Tonträger, CDs und sowas, das ist ein aussterbendes Medium, beziehungsweise es kommt zwar wieder ein bisschen, aber es ist doch durch die Digitalisierung irgendwie, es wird halt an den Rand gedrängt, es ist nicht mehr das Big Business. Es war, dafür ist ja nicht mehr wie in Amerika mit dem Stretch-Limo durch die Gegend gefahren, die Plattenfirma zahlt, sondern machst halt einfach. Da gehst du zur Post und bringst deine CD selber hin und verkaufst sie. Und Live-Verkauf, wenn der Merchandiser da ist, dann merke ich erstmal, dass doch ein Haufen Zeug verkauft wird. Also nicht nur T-Shirts, sondern halt auch Platten, die Konzertbesucher haben wollen. Und das ist eigentlich so das Ding. Dadurch, dass ich viel spiele, live spiele, ist es dann immer noch so, dass sich das gut trägt und allen Spaß macht.
Also wirst du auch weiterhin auf CDs und auch auf Vinyl, da ist es ja noch schwieriger, weil der noch mehr erstmal reinschießen muss, genau, in die Produktion. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, ja. Aber das wird es immer noch weiterhin geben.
Sieht so aus, ja, ja. Also jetzt im Augenblick ist es der Stand, dass es gut läuft, dass es funktioniert. Das ist nicht das Big Business, aber es ist kostendeckend und macht Spaß und so machen wir es einfach weiter. Und ich bin halt nur entsetzt über die Verteilung von Gütern oder Geldern, die Kreativen eigentlich kriegen sollten. Also die Leute, die Musik machen, nicht nur komponieren, sondern auch produzieren und die da im Netz quasi umsonst oder für 0,003 Cent irgendwie vertickt werden und irgendwie Leute, die ich leider nicht kenne, sonst würde ich sie wahrscheinlich würgen, schieben sich da einfach dann durch die Masse halt einfach die Millionen ein. Und das ist halt ein ganz beschissenes System und das ist total asozial, das ist Frühkapitalismus, der da abgeht.
Aber deine Songs sind alle bei den Streaming-Portalen erhältlich. Du hast also nicht den Schnittritt gemacht und sagen, dann ziehe ich mich komplett raus.
Das war schon mal Thema, aber das bringt halt auch nicht viel, weil dann passiert halt gar nichts. Aber ich finde einfach, das sollte ja auch passieren. Also es sollte ja tatsächlich, die Verbreitung sollte da sein. Nur die Verteilung ist halt völlig asozial.
Passt natürlich überhaupt nicht zu eurem ursprünglichen Anfang 70er Jahre Hippie-Gedanken. Da wird es dann noch schlimmer sozusagen, das auszuhalten.
Ne? Genau.
Deshalb kauft also alle die CDs und die Vinyls am besten bei dir direkt im Shop. Jetzt am Ende darfst du nochmal in deiner Erinnerung kramen, weil ich hatte, wie gesagt, Michael Rother im ersten Gespräch und ihn gefragt, ob es musikalische, also nicht gemeinsam, sondern ob er mal zusammen gespielt hat. Er konnte sich jetzt an nichts erinnern.
Nee,
er wusste nur noch, dass es mal ein Fußballspiel gegeben hat.
Genau, wir hatten im Sommer Feste, immer in Windrup und die Jungs in Forst, also Michael Rother und die Harmonia Cluster, Möbius und Rodelius und die haben da auch gar nicht so weit weg von uns gewohnt. Die haben auch Sommerfeste gemacht und haben uns eigentlich immer ausgetauscht, aber Musik zusammen haben wir nie gemacht. Und in Windrup gab es tatsächlich mal ein Fußballspiel, obwohl ich überhaupt kein Fußballer bin. Und Conny Blank war ganz wild drauf, da irgendwie Fußball zu spielen auf dem Dorfkickplatz. Und ich dachte nur mit der Kippe in der Gosch, ich renne mal Richtung Tor und bin dann schon vor Erschöpfung quasi ins Gras gefallen. Ich habe festgestellt, lieber Musik machen als Fußball.
Okay, also aber musikalisch hat es sich nie so ergeben, dass ihr zusammengekommen seid.
Nee, witzigerweise nicht, weil ich glaube, er ist auch eher so nicht der ganz Offensive. Wir haben uns freundlich begrüßt, aber zusammengespielt haben wir nie.
Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, lieber Helmut, dass du Zeit gehabt hast für uns ein bisschen Einblick in den Beginn deiner Karriere gegeben hast. Wir hören es noch von deiner neuesten Scheibe. Kannst du doch kurz sagen, die kam jetzt gerade ganz aktuell raus, oder?
Ja, es ist schon ein Jahr her, aber es ist gleich das Beste. Times We Never Had, das passt eigentlich ganz gut zum Thema der Sendung.
Gut, dann vielen herzlichen Dank. Am Ende noch ein neuer Track vom lieben Helmut und bis bald mal wieder in deinem Wohnzimmer. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.